coming to you loud and clear. Like it rained everyone's attention.
Also willkommen erstmal, ne? Ja. Bei Hila Hip Hop Podcast.
Ja, sehr gerne.
Ich folge dir auch schon eine Weile und du hast, ihr werdet jetzt bald ein Jahr alt, ne? Rap for Refugees.
Ja, genau, richtig. Wir werden jetzt im Dezember ein Jahr alt, haben aber natürlich auch ein bisschen früher angefangen. Also letztes Jahr, am 28.06.2017, war unser erstes Pilotfestival. Aber du wusstest mal auch noch nicht, dass es das zu einem gemeinnützigen Verein wird. Das war einfach nur aus dem Affekt heraus, ja, machen wir mal. Und dann ging es halt los.
Genau, also erzähl mal alles, wie es dazu kam, aber auch vorher, du musst ja auch dann irgendwie vorher schon Bezug zu Rap gehabt haben. Fang mal so ein bisschen weiter vorne an oder stell dich mal ein bisschen vor.
Ja, also was mich angeht, ich bin seit, ich persönlich komme eher eigentlich aus dem fußballerischen Bereich, bin seit 17 Jahren halt Kinder- und Jugendfußballtrainer, was eher so den Bezug zu Jugendlichen natürlich herstellt, beziehungsweise was man mit Jugendlichen macht, um halt über ihre Leidenschaften Zugang zu ihnen zu finden, um dann halt auch immer wirklich wegweisende Dinge mitgeben zu können. Ich habe persönlich Diverses gemacht, also wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie meinen Lebenslauf aufzuzählen, ich glaube, dann gäbe es echt keine Zeit. Ich habe echt alles Mögliche gemacht. Habe aber nebenbei schon seit 7, 8 Jahren ungefähr immer mal wieder so aus Spaß Festivals, Partys, Konzerte organisiert, ohne irgendwie das zu meinem Job machen zu wollen. Hip-Hop höre ich natürlich, seit ich irgendwie in der Jugend bin, aber würde mich nie irgendwie als Hip-Hop-Experten bezeichnen. Also dafür habe ich mich nie so richtig damit befasst und bin halt nie so der gewesen, der irgendwie alles bis aufs Engste verfolgt hat und sich da enorm gut auskennt. So ist. Aber durch den Bezug halt zu Jugendlichen über die Zeit kriegt man natürlich auch mit, was sie am meisten fasziniert, wie man wirklich mit ihnen vielleicht umgehen sollte, was man selber irgendwie machen sollte, damit man die auch irgendwie auf seine Seite kriegt. Und da war halt Hip-Hop natürlich unumgänglich, wenn man jetzt auch weltweit schaut. Ist ja auch Hip-Hop letztlich auch Genre Nummer 1 und demnach war es für mich eine klare Sache. Okay, ich arbeite ja sowieso schon mit Jugendlichen. Irgendwie sozial war ich immer schon irgendwie auch engagiert, aber nie wirklich, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite mit Geflüchteten oder so, sondern es war mir einfach nur wichtig, Jugendlichen was mitzugeben. Dann kam zusätzlich auch noch meine Sympathie für Motrip, der selbst halt einen geflüchteten Hintergrund hat mit der Familie.
Und der auch sehr engagiert ist, ja.
Der auch engagiert ist, genau. Ich hatte echt die Freude, zweimal ihn persönlich auch zu treffen und war einfach ein faszinierender Mensch, was dann mich natürlich ein bisschen dazu inspiriert hat, zu sagen, okay, dann packe ich doch all meine Leidenschaften irgendwie in einen Topf und schau mal, was dabei rauskommt. Und letzten Endes war es halt Veranstaltungen machen, mit Jugendlichen etwas machen, was sie halt nochmal anspornt, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein stärkt und natürlich Hip-Hop.
Mhm. Wie kommt es eigentlich dazu, dass dir das wichtig ist, Selbstbewusstsein stärken und solche Sachen? Weil meistens hat es ja auch irgendwie einen persönlichen Hintergrund, dass man das zum Beispiel mal nicht hatte oder...
Ja, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie persönlich so der Außenseiter war und deswegen das irgendwie weitergeben möchte, dass es irgendwie anderen nicht passiert. Also will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also ich hatte wahrscheinlich meine Pakete wie jeder andere irgendwie in seiner Jugend und dementsprechend, es war halt wirklich nie wirklich so, dass ich dann gesagt habe, okay, weil es mir widerfahren ist, will ich das anderen irgendwie ermöglichen, eine bessere Beziehung zu erleben. Es geht einfach nur darum zu sehen, okay, was ist vielversprechend, was bringt uns gesellschaftlich irgendwie weiter. Und ich war auch nie die Person, die gesagt hat, okay, politisch müssen wir jetzt etwas ändern, sondern viel eher, okay, man kann halt Erwachsene schwer verändern. So, das ist halt Fakt. Und das, worauf man bauen kann, sind halt die Jugendlichen. Das sind die Menschen, die halt in Zukunft alles besser machen können von Grund auf, wo man eine Basis legen kann.
Absolut.
Und letztlich war das auch die Motivation zu sagen, okay, man darf auch denen nicht einfach nur belehrend Dinge mitgeben, sondern viel eher einen gewissen Optimismus, eine gewisse hoffnungsvolle Haltung in Bezug auf die Zukunft. Und das fehlt mir einfach in den meisten Fällen, weil es eher ein bisschen mitleidig rüberkommt in den meisten Dingen, die die Jugendlichen auch mitkriegen, also die zumindest nicht die großen Möglichkeiten im Leben haben, vielleicht familiär bedingt oder von der Lebenssituation her. Da hilft eigentlich wirklich nur Hoffnung und Optimismus, und das hat gefehlt. Und da habe ich gesagt, okay, ich bin selber so ein optimistischer Mensch und träume auch sehr gerne selber sehr viel, und denke, so kann man am besten eine Basis legen.
Schön. Und wie kam es dann speziell zu Refugees?
Bei uns ist es ja auch tatsächlich so, dass wir das Wort Refugees erstmal ganz anders definieren. Das heißt ganz anders, gar nicht ganz anders, sondern tatsächlich eher offener und breiter definieren, als es vielleicht in dieser Stigmatisierung der Fall ist. Also Refugees ist immer damit behaftet, das sind Geflüchtete aus anderen Ländern. Und so steht es auch im Duden drin, ohne Frage. Wenn man Flüchtlinge sagt oder Geflüchtete sagt, dann weiß man ganz genau, okay, das und das ist damit gemeint. Aber wenn man das runterbricht, komplett auf das Wort, und das tue ich sehr, sehr gerne mit anderen Worten genauso, dann ist Geflüchteter nichts anderes als Geflüchteter. Und es gibt so unglaublich viele Situationen im Leben eines jeden Menschen, aus denen auch Menschen aus verschiedensten, unterschiedlichsten Lebenssituationen auch fliehen wollen. Und so definieren wir es auch. Für uns ist jeder Mensch ein Geflüchteter. Die einen natürlich aus katastrophalen Umständen, sei aus anderen Ländern, wo es einfach diverse Umstände gibt, die wir nicht mal nachvollziehen können, so unglaublich schlimm die wahrscheinlich sind. Aber auch hier vor unserer Haustür. Wir brauchen noch nicht mal vor die Haustür gehen, sondern sogar bei uns selber. Und ja. Das war auch am Anfang der Gedanke. Ändern wir das Wort, beziehungsweise ändern wir den Namen Rap for Refugees, oder bleiben wir dabei? Und wir haben dann drüber nachgedacht, haben gesagt, für uns bedeutet Refugees das und das. Und letzten Endes haben wir das auch so für uns verinnerlicht, dass wir dann auch ganz klar sagen, jeder Mensch ist ein Geflüchteter und jeder Mensch braucht ein Ventil und Werkzeuge, um das zu verarbeiten und seine Geschichte zu erzählen, um einfach mal ein bisschen Last abzuwerfen und ein bisschen entspannter mit dem Leben vielleicht umgehen zu können.
Stimmt, man kann ja auch aus der Realität flüchten wollen, wenn es auch nur Momente sind, ne? Durch Musik oder viele gucken Fernsehen oder sowas.
Ja, genau. Halt, da sind es halt wieder Einflüsse, die einen dann natürlich komplett wieder irgendwie lenken wollen.
Und es ist auch passiv, es ist nicht kreativ, ne? Dass eben, man es schafft und was einem ja auch wieder zeigt, was in einem steckt, ne?
Genau, richtig. Und Hip-Hop bietet halt dadurch, dass es halt so unglaublich viele Subkulturen nochmal hat, wie wahrscheinlich kaum ein anderes Genre, dass man sagen kann, okay, wenn ich nicht rappen will, wenn ich nicht vielleicht mit der Sprache umgehen will, dann habe ich die Möglichkeit zu beatboxen. Okay, wenn ich vielleicht keine Lust habe zu beatboxen, okay, dann kann ich tanzen. Und, wenn ich keine Lust auf Tanz habe, mache ich vielleicht etwas Visuelles, mache ich einige Sketches oder mache Graffiti oder so.
Genau.
Und letzten Endes sind das alles Ausdrucksformen und Werkzeuge, um ein Ventil zu schaffen für das, was mich beschäftigt. Und wir sehen es ja bei uns genauso. Also für die Coaches ist das mindestens genauso viel Gewinn bringt, wie für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Workshops oder halt auch die Gäste, die einfach auch bei den Veranstaltungen dabei sind.
Das glaube ich. Also wenn man so die Videos sieht, ne, da glaube ich, dass ihr auch selber viel Spaß dran habt. Ja. Erzähl mal von denen, also genau, wie, also so vom Anfang, aber also auch, was ihr jetzt so macht, ne? Ihr macht Workshops, Konzerte.
Ja, genau. Also wir haben halt angefangen ganz normal mit dem gedacht, okay, machen wir die Festivals einmal im Jahr hier in Hamburg und bleibt dabei, aber es wuchs halt wirklich so schnell. Die Nachfrage Ist dann halt auch gestiegen. Ja, okay, bieten wir auch Workshops an. Haben wir dann angefangen, Probe-Workshops zu machen. Sind dann auch an einer Schule gewesen, haben einen Workshop an einer Schule gegeben im Beatbox und Rap. Und letzten Endes hat sich das irgendwie so kristallisiert, dass wir gesagt haben, okay, im Dezember 2017, okay, also wir haben so viele Optionen, wir haben die Möglichkeiten, wir haben das Netzwerk, um jetzt was mal auf die Beine zu stellen, um einfach mal ein Jahr lang auch zu gucken, kriegen wir was Anständiges gebacken oder kriegen wir es nicht, und sind dann ganz bescheiden noch an die Sache rangegangen. Aus dem Bescheidenen da jetzt recht schnell etwas Großes. Jetzt haben wir mittlerweile echt viele Schulen, an denen wir sind und Rap-AGs bieten oder Projektwochen machen. Werden halt, also waren jetzt in 2018 waren wir bei über 50 Auftritten mit Workshop-Teilnehmern oder auch dem Kollektiv Rap-Fugees, mit denen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten.
Hab ich gesehen,
ja. Kennst du wahrscheinlich. Das ist halt so ein Kollektiv, wo, was halt auch nochmal so eine Motivation mit sich bringt, weil es ist ein Kollektiv, das halt in 7 verschiedenen Sprachen mit über 15 Rappern und Rapperinnen irgendwie zusammenkommt und irgendwie auch Bühnen bespielt, dass man dann sagen kann, okay, wenn in den Workshops tatsächlich Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, die irgendwie ein bisschen mehr machen wollen, haben die direkt die Möglichkeit, irgendwie einzusteigen. Und so ist das auch passiert. Das ist eine, wir haben tatsächlich auch geschafft, einige in die Rap-Fugees reinzubringen, die jetzt mit denen auch unterwegs sind. Also, des Weiteren, ja, unter den Workshops versteht man halt eigentlich, wir hatten mit Graffiti, mit Rap und Beatbox angefangen. Jetzt durch die Nachfrage kam dann halt noch Gesang dazu, kam Hip-Hop-Tanz dazu, kam jetzt Theater noch mit dazu, also ist dann Hip-Hop-Theater.
Ah, erzähl das mal, weil hier ich bin in Heilbronn, da gab es vor kurzem eine Trap-Oper.
Ja, also was eine Trap-Oper ist, weiß ich nicht. Also
das klingt total geil.
Hört sich geil an, ist wahrscheinlich auch sehr geil anzuhören und anzuschauen, aber ich weiß nicht, ob das was Theatralisches ist, hört sich eher musikalisch an.
Ja, schon beides, das machen zwei Theaterjungs.
Ach, cool.
Ja.
Krass, ja, okay, das ist dann, würde mich auch auf jeden Fall interessieren, weil das ist ja auch interkulturelles Arbeiten. Ne?
Voll. Das
ist ja auch Hip-Hop so besonders.
Voll. Und ja, die interviewe ich bald. Kann ich mal.
Ja, perfekt.
Schicken, ja.
Sag mir bitte Bescheid. Also können wir auch hier Knüpfungspunkte finden.
Voll gut. Also ihr macht auch Theater. Aber also wie hat das mit Hip-Hop zu tun?
Also das ist unser Rap-Coach Jan Holler. Einer der künstlerischen Leiter ist. Wir haben auch noch Lia Schein, unser Beatbox-Coach oder Coachin, ich weiß nicht, wie man das so sagt.
Ich interviewe sie hoffentlich auch bald. Die ist auch voll cool. Ja
mega. Also es ist einfach aus der Erscheinung heraus einfach eine richtige Rampensau. Und
absolut, Energiebündel, ja.
Tolle Frau auf jeden Fall. Und die beiden sind die künstlerische Leitung. Und Jan hat auch schon seit irgendwie 10 Jahren oder so mit Theater zu tun. Dementsprechend hat er da schon ein bisschen Nähe zu. Und in diesen Theaterstücken verarbeitet er quasi die Erlebnisse von Menschen, weitestgehend mit Menschen natürlich Migrationshintergrund, und erzählt deren Geschichte, beziehungsweise eine Reise. So, das war letztlich ich glaube, vor 2-3 Wochen wurde es aufgeführt, das letzte Stück. Und da ging es genau auch darum. Also wie ist es, sich auf den Weg zu machen, irgendwo anzukommen, aber nie wirklich ankommen zu können. Und da spielt halt schon Rap eine gewisse Rolle. Und ich glaube, das kann man jetzt einfach so nicht in Worte fassen. Aber es gibt ja auch, das ist ja nicht das einzige Beispiel, so viele Projekte und Organisationen machen das. Und da kommen wir halt auch zum nächsten Punkt, das ist eigentlich unser Ansatz. Also es ist immer schön, dass man uns immer mit Workshops in Verbindung bringt und weil es da auch schön ist, weil wir mit vielen Jugendlichen arbeiten. Aber letztlich ist unsere Nische, oder beziehungsweise ich will nicht sagen Nische, aber unser Fokus liegt komplett darin, dass man große Bühnen schafft oder versucht, eine große Reichweite zu kriegen und auf diese großen Bühnen dann auch tatsächlich andere Projekte und Organisationen mit einzubinden oder draufzubringen, damit sie diese Reichweite auch kriegen. Es gibt so viele unterschiedliche Projekte und Organisationen, die so tolle Arbeit leisten. Es ist aber nie wirklich so, dass man sagt, okay, die vereinen sich und da kommt etwas Großes heraus. Und wir wollen das halt einfach, dass alle gemeinsam etwas Tolles schaffen. Und dazu dienen halt natürlich auch die etablierteren Künstler und bekannteren Künstler und Künstlerinnen, die dabei sind. Sind so ein bisschen das Zugpferd in dem ganzen, in der ganzen Maschinerie.
Ich glaube, ich bin auch über die auf euch gekommen, über BSMG.
Ja,
Megalo, genau.
Ja. Genau.
Das die sind ist da immer dabei, ja.
Ja, genau. Die sind jetzt zu unserem einjährigen Jubiläum am 14.12. sind die wieder dabei. Waren ja im Februar schon bei unserem ausverkauften Festival, was echt unglaublich war. Das Line-Up war auch echt stark und auch die Aufmachung war schon irgendwie schon besonders, aber das ist natürlich über 1000 Gäste direkt anzieht. So, das war schon krass.
Hammer. Ja, apropos Reichweite, ja, die UN ist auf euch aufmerksam geworden, gell? Oder? Ja?
Ja, genau. Das hat ja tatsächlich nichts zu tun. Also wir haben echt nicht irgendwie eine Mail geschrieben und gesagt, ey, wäre schon cool, wenn du uns supportest, sondern irgendwann kam eine Mail aus London so. Ich habe die am Anfang gar nicht mal so richtig ernst genommen.
So Spam.
Ja, genau. War nicht im Spam-Ordner tatsächlich, aber irgendwie, ja, wenn da irgendwas Englischsprachiges kommt, denken, okay, also interessant. Hat man aber dann durchgelesen und am Ende stand dann halt auch, bitte schnellstmöglich dann kontaktieren, damit wir dann alles weitere planen können.
Okay.
Ja, und die UN-Zentrale, UN-Flüchtlingshilfe, Zentrale hat irgendwoher, bis in sozialen Medien oder so wahrscheinlich, hat dann von uns gehört, hat von dem Festival gehört, was wir auf dem Festival machen. Das ist ja immer so ein Festival-Konzept. Also tagsüber gibt es Schnupperkurse in Beatbox, in Graffiti, Siebdruck oder Hip-Hop-Tanz. Und das ist halt für 80 junge Menschen aus prekären Lebenssituationen. Dafür arbeiten wir dann halt mit Kooperationspartnern zusammen, die dann betreuen und mitbringen. Und am Abend gibt es dann halt ein 6-stündiges Festival mit diversen, ja, mit diversen Künstlern, Künstlerinnen, Projekten, Organisationen, die da was vorstellen. Ja, und meinten, okay, wäre das denn möglich, dass wir euer Festivalkonzept irgendwie oder die Videos, die wir auch gesehen haben, so, dass wir das irgendwie zusammenpacken, was Eigenes schneiden und dann Werbung für euch machen. Ja, das darf natürlich nicht sein. So, ne?
Ja.
Ja, haben wir gerne angenommen.
Aber gab es dann auch irgendwie, ich weiß nicht, wie das da läuft, ne? Haben die Gelder für sowas, also dass man das zum Beispiel auch in andere Städte oder Länder bringt?
Nee, also
das wäre ja, also, nur die Werbung.
Aber ich persönlich wäre auch, glaube ich, tatsächlich dagegen gewesen, weil ich glaube, die UN-Flüchtlingshilfe hat ganz andere Probleme als irgendein Festival irgendwo zu veranstalten, was natürlich cool ist, aber ich glaube, die Gelder sind ganz woanders, an die wir rangehen sollten.
Das stimmt,
die
ja.
Halt viel mehr was mit viel mehr tun müssen. Aber das ist halt auch geplant. Also das zeigen ja auch unsere Festivals, die wir schon mittlerweile außerhalb machen.
Und dann musstet ihr, also ihr hattet dann nicht am Anfang gleich eine Stiftung gegründet, oder? Und das musstet ihr dann wahrscheinlich allein schon wegen der Größe machen, oder? Oder habt ihr das sofort so geplant?
Was genau meinst du?
Also das nimmt ja dann Ausmaße an, auch von den Plänen her. Das muss man ja erstmal stemmen alles. So. Habt ihr da jetzt noch externe Leute oder wie macht ihr das?
Ja, also was heißt externe Leute? Also wir haben ein Team, warum? Also das sind so, wenn es hochkommt, vielleicht 10, 12 Leute, die hier mal dort ein bisschen was machen. Ich bin halt 24/7 erreichbar so, und konzeptioniere alles. Workshops habe ich komplett abgegeben an die künstlerische Leitung, dass die das alles von sich aus machen. Dann haben wir eine Helferkoordinatorin mit Petra Klock und Birgit Habedank, zwei ältere Damen, die schon irgendwie seit 3, 4 Jahren irgendwie mit der Geflüchtetenhilfe zu tun haben und schon fast schon professionell geworden sind durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten. Unglaubliche Frauen, also ohne die beiden wären wir auch wahrscheinlich nicht da, wo wir jetzt gerade sind. Ich weiß es nicht, also es ist eher so eine Synergie aus allem, Und irgendwie läuft es. Also natürlich muss man sich Gedanken machen, dass man jetzt strukturiert und organisiert, sich selbst organisiert und mal den Ball auch flach hält und sagt, okay, ey, jetzt mal auf die Bremse drücken und mal ein bisschen ruhiger fahren. Weil so schnell ist jetzt gewachsen. Also die Halle fasst halt nur mal, das ist nur das Beispiel, die Halle fasst halt nur 1000 Leute, wo wir waren. Und da werden wir jetzt nächstes Jahr wieder sein. Also was wollen wir überbieten? Warum wollen wir es überbieten? Muss nicht sein. Deswegen sagen wir, okay, ganz ruhig. Dafür haben wir gesagt, okay, suchen wir uns jetzt natürlich Städte, wo wir mit unserem Festivalkonzept hingehen, wo wir mit den lokalen Projekten und Organisationen arbeiten und dann was Cooles dort schaffen. Und das wird auch sehr, sehr interessant mit Leipzig und Dresden nächstes Jahr.
Ach was, ihr geht mitten rein. Also ich komme ja ursprünglich aus Dresden.
Ja, okay. Ja, genau. Und wir haben auch ein echt cooles Line-Up. Ich glaube, ein sehr, sehr fettes Konzert wird es dort geben.
Oh, herrlich. Also da werde ich auf jeden Fall kommen. Cool. Nee, also mein Sohn ist halb afrikanisch und ich meine, ich gehe mit ihm nach Dresden und in der Stadt ist auch okay, aber wohnen wollte ich dort nicht mit ihm und erst recht nicht dann, wenn ich so außerhalb, also ich gehe nicht mit ihm alleine in die sächsische Schweiz oder so.
Ja.
Also, weil das ist schon anders als definitiv. Hier so. Ja.
Definitiv.
Leider.
Was natürlich sehr, sehr interessant ist, ich weiß nicht, ob es uns Angst machen sollte oder vielleicht eher aufzeigen, dass man auf dem vielleicht interessanterem Wege ist, wir hatten noch in keinem der Fälle, also nirgendwo, mit keiner Aktion, die wir gemacht haben, selbst als bekannt gegeben worden ist, dass wir in Dresden sein werden, das ist ja schon seit längerem der Fall, oder auch in Leipzig und so weiter. Man darf halt nicht vergessen, es sind letztlich auch natürlich härtere Städte als Hamburg, aber es gibt genauso viele, mindestens genauso, also noch viel
mindestens
mehr.
Eher gut, mehr. Ja.
Ja, eher mehr Menschen, die da einfach komplett anders ticken, sie einfach so offen sind für alles und sich einfach nur darüber freuen. Und wir hatten nie Gegenwind gegen irgendetwas. Also natürlich hat man so ein bisschen Sorge, okay, warum ist alles so still und warum gibt es nicht so viel? Also wir haben keinen einzigen Hasskommentar seit anderthalb Jahren bekommen. Das ist halt, selbst hier in Hamburg ist das ein bisschen was Besonderes.
Hm.
Und ich hoffe, die Leute verstehen vielleicht den Ansatz, den wir haben, dass wir sagen, okay, jeder Mensch ist ein Geflüchteter, das müssen wir erstmal checken. Jeder hat seine eigenen Probleme und Situationen, aus denen er oder sie flieht. Und das macht uns doch letztlich alle wieder gleich. Also,
ja,
cool. Weil wir jetzt alle nur nach demselben streben.
Cool. Ja, also es ist sozusagen geplant, erstmal in andere Städte, aber dann so Länder. Habt ihr das auch geplant oder was steht an?
Tatsächlich schon. Also der erste Anlaufpunkt wird höchstwahrscheinlich jetzt in 2 Jahren, maximal 3, wird Frankreich sein, wo wir andocken wollen, viel eher, weil es halt auch in einigen Regionen auch mindestens genauso viel Bedarf gibt.
Also
es ist halt nicht so viel Interkulturalität oder Vielfalt reinkommt, Hoffnung reinkommt, Optimismus reinkommen und es sind auch so tolle Künstler auch einfach da.
Voll, ja.
Das braucht man gar nicht drüber reden. Ja, und natürlich, wir haben halt auch den Plan, tatsächlich auch in Gebiete zu gehen, wo wir wissen, okay, da sind halt große Camps für Geflüchtete, also wo wir sagen, okay, das sind so Grenzgebiete, dass wir gucken wollen, wie stemmt man irgendwas, ohne großen Aufwand zu betreiben, aber dennoch irgendwie was Cooles hinzukriegen, sodass man sagt, okay, wir gehen einfach da rein, wo es diese Hoffnung nicht mehr so wirklich gibt. Um einfach mal ein bisschen Licht und ein bisschen was Schönes reinzubringen. Aber auch da, wir sind da halt auf der Suche nach Möglichkeiten, auf der Suche nach Investoren, Sponsoren, Förderern.
Aber das wollte ich gerade fragen. Was kann man tun, wenn man euch unterstützen will? Ist das alles auf Spendenbasis? Aber Das würde wahrscheinlich nicht reichen.
Ja, also was heißt, es würde nicht reichen? Wir haben jetzt zum Beispiel das Berliner Festival das war jetzt Ende August. Wir hätten es nicht stemmen können, wenn einige Leute nicht gespendet hätten. Also wir haben das komplette Festival nur durch Spenden, die vorab kamen, also bevor das Festival überhaupt stattgefunden hat, haben wir es finanziert gekriegt.
Mhm.
Und sonst wäre es echt... was nicht sein soll, aber wäre es fast ein Minusgeschäft geworden. Und also es gibt schon Spender und diese Spenden brauchen wir dringend, ganz, ganz dringend, weil das unserem Leben hält. Weil es gibt halt auch Fördertöpfe und so weiter, aber auch die, da wollen auch jede Menge Projekte und Organisationen ran. Und ich glaube, es gibt auch viele, die es einfach auch vielleicht dringender haben als wir. Und deswegen, die Community, die ist so groß für Hip-Hop, die Leute checken immer mehr, dass man da was rein investieren muss in die Jugend, gerade im Hip-Hop-Bereich. Dementsprechend sind wir dankbar auch für alles, was an Spenden reinkommt. Und das kann man halt auch über unsere Webseite. Da ist überall ein Button, wo Spenden draufsteht. Kann man draufklicken, da sieht man alle Kontodaten und so weiter. Man kriegt auch Spendenquittungen, kann es absetzen von der Steuer. Also das ist so eigentlich so unglaublich einfach, aber selbst die kleinsten Beträge. Und ja, wir hoffen einfach nur, dass es wächst, dass unsere Reichweite wächst und dadurch wir auch tolle Sachen weitermachen können.
Ja, auf jeden Fall. Also da werde ich auch auf jeden Fall drauf verlinken. Ja. Auf die Spenden-Buttons. Ja.
Ja.
Genau, zum Schluss stelle ich immer noch zwei Fragen. Die eine ist, was war dein bewegendster musikalischer Moment? Also das kann jetzt wahrscheinlich bei Rap for Refugees war das wahrscheinlich. Das kann ein Konzert sein, Künstler.
Ja. Uff. Also, hätte mich damit warnen müssen, dann hätte ich mir echt Gedanken gemacht. Das ist, also ich hätte jetzt tatsächlich, wenn ich aus dem Bauch heraus antworten müsste, würde ich sagen, das war mein allererstes Musical, was ich besucht habe, von Grease in Düsseldorf, wo die da gesungen haben. Ja, also ich muss auch persönlich gestehen, die Veranstaltungen, die ich zuerst gemacht habe, die waren halt eher so aus dem Jazzbereich West-Ost verbindend. Da hatte ich schon sehr, sehr krasse Momente, wo ich gemerkt habe, so aus den organisierten Konzerten, da konnte ich was auch miterleben. Jetzt bei den Refugees bin ich halt eher hinten und muss halt immer alles organisieren. Dementsprechend kriege ich nicht viele Momente mit, aber es ist...
Verdammt.
Ja, es sind halt auch so viele.
Also dann wahrscheinlich, wenn du das UN-Video anguckst, dann so nachträglich passiv.
Ja, so mehr eigentlich auch nicht. es ist eher so ein, ich weiß nicht, so eine Hoffnung, dass es halt auch weitergeht. Man kann immer ein gutes Jahr haben, das darf man nie vergessen. Mhm. Es ist im Leben ja auch nicht anders. So, es gibt immer Höhen und Tiefen und manchmal hat man einen hoch und danach landet man auf dem Boden, kommt auch einfach nicht mehr hoch. Und meine Hoffnung ist, dass das nicht passiert. Und dementsprechend bin ich da auch sehr vorsichtig mit meinen Gefühlen, was da, was da so bewegt. Deswegen, ja, aber dieser Grease-Moment beim Musical, wo mir die Tränen kamen, man schon.
Sehr geile Antwort. Das war
ganz besonders.
Sehr cool. Die andere Frage ist, inwiefern kann Hip-Hop ein Healer sein?
Puh, also haben wir die Frage nicht schon beantwortet?
Das glaube ich auch, ja.
Das ist echt, inwiefern, also es ist der Vernetzungsgedanke schlechthin, glaube ich. Also, das ist das, was Hip-Hop ausmacht, das ist das, was Hip-Hop immer weiter wachsen lässt. Es gibt kein anderes Genre auf der Welt, was sich so viel mit anderen Musikern aus dem gleichen Genre vernetzt oder auch mit anderen Genres vernetzt, wie es der Hip-Hop normal tut. Und das ist die Entwicklung, die Hip-Hop vorantreibt und immer beliebter macht, weil es einfach, also wann, wo sieht man halt, ja okay, außer vielleicht beim Jazz, aber da gibt es halt auch keine Worte und so weiter, man trifft aufeinander und findet direkt die Mitte und macht Jam einfach drauf los. Und darum geht es ja auch beim Hip-Hop. Und ich glaube, dieser Vernetzungsgedanke macht Hip-Hop dann halt auch letztlich zu so einem großen Dealer in allen Bereichen, weil es einfach nahe geht. Also es gibt so viele Momente, die einem nahe gehen können im Hip-Hop, wo man einfach versteht, okay, das ist die Identität. Ich weiß nicht, ob ich das so überbringen konnte, wie ich das...
Wunderbar.
gesagt habe. Aber wunderbar. Das ist dieser Vernetzungsgedanke im Hip-Hop, deswegen.
Genau, cool. Ich danke dir.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich drücke euch die Daumen, dass alles so weitergeht und wächst, wie ihr euch das vorstellt. Und entweder komme ich mal in Hamburg vorbei oder und auf jeden Fall nach Dresden. Also ja, das will ich unbedingt sehen. Habt ihr schon einen Termin?
Ja, selbstverständlich. Wir sind, wie gesagt, wir sind am 15.05. sind wir in Leipzig und am 28.09.2019 sind wir in Dresden. Hast also noch ein bisschen Zeit. Wir kommen auch gen Süden ein bisschen danach das Jahr.
Also ist das schon geplant?
Ja, auf jeden Fall. Also,
komme ich auch. Cool.
Eins nach dem anderen.
Ja, ich freue mich voll drauf. Cool.
Ebenso.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Schönen Abend dir noch, gell?
Ebenso. Vielen Dank fürs Interview.
Jo. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Wie bitte?
Ich sehe auch so mega müde aus.
Soll mal Audio machen?
Ich weiß gar nicht, warum.
Ich glaube.
Ich bin unglaublich müde. Moment, bitte. Ich bin auch so einfach so schlecht, glaube ich, mit dem Ganzen, was ich hier mache. Einen Moment. Wie geht denn das? Ups. So, jetzt müsste es gehen. Ich lege es jetzt einfach mal hier hin. Warte ganz kurz auf dem Arbeitsplatz. Du siehst ja, ich bin auch auf der Arbeit gerade.
Aha.
Ja, in den tanzenden Türmen. Hier.
So,
oh, wo bist du hier?
Ja, da bin ich.
Hier, zeig dir mal, wo ich arbeite.
Nice. Ja. Wo ist das denn?
Das sind die tanzenden Türme hier, Reeperbahn 1, direkt diese
schick.
Beiden.
Schick.
Ja, super schick. Ich bin am Empfang, wenn die Büros leer sind.
Ja. Cool.
Einen Moment bitte ganz kurz. Ich habe auf minus 1 geschickt. Soll ich auf minus 2 schicken? Na, okay. Du meinst Kabine B dann bitte. Nochmal. Oh ja, das ist meine Aufgabe. Wenn Leute in die Tiefgarage wollen, schicke ich sie mal runter.
Herrlich. Okay.
Bist du immer noch dran?
Ja, ich bin noch da.
Okay. Kann ich das nicht ans Ohr halten? Das ist gerade komisch.
Diese Ohrstecker, Handy, ne? Das ging ja nicht.
Ja. Egal. Hörst du mich jetzt wenigstens besser?
Ja, ich höre dich gut.
Okay.
Geil, ich sehe jetzt dein Ohr.
Echt? Ich dachte, du siehst nichts mehr. Also, ich dachte, wir haben es
unten. Nee, da musst du unten noch, auf, also bei Skype ist so ein Plus und dann kannst du diese Videokamera und dann ist es aus.
Ah, okay.
Ja. Ich gucke jedes Mal wieder von neuem.
Geil, ich habe es einfach nie benutzt.
Aha, genau, cool. Okay. So, warte, jetzt mache ich nämlich noch was, weil jetzt kann ich nämlich meine Notizen kurz aufmachen.